Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lichtspielhaus, dem Filmpodcast. Mein Name ist Mauritz und ich freue mich heute über die Fortsetzung von unserem kleinen Exkurs in die Gangsterfilme. Bei mir natürlich wie immer meine anderen Co-Hosts Christopher und Kai. Guten Abend, Jungs.
Schönen guten Abend zusammen. Was geht?
Einen wundervollen guten Abend oder wann auch immer man sich diese Ausgabe anhört. Da sind wir ja flexibel. Bei uns ist es gerade 22 Uhr. Die perfekte Zeit, finde ich, um hier jetzt mal ein kleines Pläuschen zu halten über die besten Gangsterfilme der, sagen wir mal, Neuzeit. Kann man das so sagen?
Oh, streitbar, weiß ich nicht. Neuzeit? Ich weiß nicht, ob das so die richtige Einordnung ist.
Ja, wir beginnen ja in einem Jahr, in dem wir alle noch nicht gelebt haben. Deswegen natürlich für uns
schwierig
zu sagen. Ne?
Aber im Gegensatz zu denen, wir sind ja chronologisch da durchgegangen. Wir haben ja gestartet im Jahr 1903 und sind, glaube ich, beim letzten Mal bis ins Jahr 1984 gekommen. Ne?
Ja, genau.
Also wir sind schon im Farbfilmalter auf jeden Fall.
Das kann man so sagen.
Das kann man schon
schön
mal
auf VHS
nehmen, ja.
Ja, genau, aber heute reden wir über mehrere Regisseure, aber zwei wollen wir heute mal besonders in den Vordergrund stellen, die auch beide immer noch aktiv sind, die immer noch Filme machen und die, wie wir finden, das Genre ganz auf ihre eigene Weise geprägt haben, wie eigentlich niemand sonst außer ihnen. Und das sind natürlich Martin Scorsese und Quentin Tarantino. Sag mal, wie ist eure Beziehung zu diesen beiden Größen der Filmhistorie?
Ja, also ich muss sagen, ich kenne die beiden nicht persönlich, aber von meiner Seite aus, ich persönlich finde ja, dass Regisseure oft, zumindest in meiner Filmauffassung, oft irgendwie so ein bisschen vergessen werden. Das kann man über die beiden natürlich jetzt nicht behaupten, weil das ja zwei der absoluten Größen der Branche sind. Und zu Scorsese kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel sagen. Ich bin mit seinen Werken nicht so vertraut. Die von heute habe ich natürlich größtenteils geguckt, aber bei Quentin Tarantino würde ich sagen, das ist einer der Regisseure neben Kubrick, wo ich so den Großteil der Werke alle gesehen habe und deswegen auch ein bisschen was sagen kann zu der Entwicklung und zu den verschiedenen Stilen, die sie so gewagt haben. Aber genau, Tarantino würde ich sagen, das ist schon einer meiner absoluten Favoriten.
Ja, da muss man natürlich auch bei sein. Die haben jetzt beide nicht nur Gangsterfilme gedreht. Martin Scorsese ist natürlich dafür bekannt. Aber der hat natürlich auch einige Dramen verfilmt. Genauso, Quentin Tarantino jetzt nicht unbedingt Dramen, der hat immer schon denselben Stil drin, aber er ist ja dann auch mal in den Western abgetaucht beispielsweise und so weiter. Deswegen fokussieren wir uns heute besonders auf die Werke von denen, die sich eben dem Gangsterfilm zuordnen lassen. Ja, Kai, wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, ihr habt es ja schon gesagt, das sind natürlich zwei absolute amerikanische Schwergewichte der Filmindustrie, die, denke ich mal, auch jedem ein Begriff sein dürften. Selbst wenn man jetzt nicht sehr filminteressiert ist, hat man zumindest die Namen mal gehört, kann ich mir vorstellen. Und die Filme von Martin Scorsese insbesondere zählen irgendwie ganz lange schon, also ganz viele irgendwie zu meinen allerliebsten Filmen. Ja, weil mich da echt der Style und der Einsatz von Musik und aber auch eben so die Thematiken, so dass Gangsterfilm-Genre so als sein Aushängeschild auch so eins meiner liebsten Genres ist zum Anschauen. Weil mich das immer wahnsinnig abholt, irgendwie gucke ich mir die gerne und auch immer wieder an. Und Quentin Tarantino natürlich auch irgendwie vielleicht jetzt in der jüngeren Vergangenheit noch ein bisschen bekannter als Martin Scorsese. Natürlich auch ein einzigartiger Stil, Filme zu machen. Ich finde, das ist wirklich so einer, wo dann wirklich jeder weiß, dass man einen Tarantino-Film guckt, so.
Ja.
Und ich glaube, Tarantino muss man aber mögen oder man hasst es halt. Also man liebt es oder man hasst seine Filme. Ich glaube, da gibt es so wenig in between, weil es echt so eigen ist. Aber ja, auf jeden Fall auch ein großer Freund seiner Filme bin ich und bin gespannt, ja, in welche Debatten wir da noch zu geraten jetzt.
Ja, ist ein ganz spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast mit dem Einsatz von Musik und allem, weil das ja bei Tarantino auch einer seiner großen, ich sag mal, Steckenpferde ist. Also bei Tarantino denkt man ja direkt an ja viel Musik und coole Charaktere und auch natürlich viel Gewalt. Und diese beiden Punkte sind natürlich Sachen, die wunderbar ins Gangster-Genre auch reinpassen. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, du hast es ja auch gerade gesagt, Tarantino hat so diesen eigenen, ganz, ganz eigenen Stil. Man erkennt seine Filme immer direkt. Und er ist ja auch einer der wenigen, wo man heutzutage noch wirklich den Regisseur mit vermarktet. Mao, du hast es ja auch am Anfang schon gesagt, dass der Regisseur ja jetzt eigentlich in der, sag ich mal, Aufmerksamkeit der breiten Masse jetzt nicht unbedingt die allergrößte Rolle spielt. Es wird ja meistens so versucht, über die Darsteller zum Beispiel zu gehen,
oder dass
in die Vermarktung geht.
Oder das Franchise einfach, ne? Die so die ganz großen Franchise-Filme einfach.
Ja, genau, das auch. Das ist ja eigentlich eher der gängigere Weg, ne? Man sagt, der neue Film mit Brad Pitt oder so. Aber bei Tarantino, das ist einer der wenigen, wo man wirklich sagt, das ist der neue Tarantino. Das sagt man eigentlich gar nicht so richtig mehr aktuell, finde ich. Also ich höre das eigentlich vielleicht noch bei Steven Spielberg oder so, obwohl da jetzt in der Vergangenheit auch eher ja so Oscar-Filme bei rumkommen. Also zum Beispiel könnt ihr mir jetzt auf Anhieb Filme von Steven Spielberg nennen aus den letzten 10 Jahren?
Bridge of Spies.
Ja, richtig. Ja, aber das war dann auch eher der neue Film mit Tom Hanks, oder?
Ja, ja, streitbarer Punkt, ja.
Das stimmt schon. Ja. Dieses Tarantino-Ding ist wirklich immer ein Ereignis. Also in schwächerer Form fällt mir das nur noch bei, ich würde sagen, Nolan. Da ja, ist es voll. In der ähnlichen Richtung vielleicht, so der neue Nolan. Aber es stimmt schon. Also beim neuen Tarantino, da ist auch eigentlich immer grundsätzlich die Handlung im Hintergrund. Da geht man geht einfach in den neuen Tarantino, weil er von Tarantino ist. Hätte jetzt zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood irgendjemand anderes gedreht, wäre ich wahrscheinlich nicht reingegangen, wenn ich jetzt nur die Story lesen würde. Aber bei Tarantino ist ja auch doch dieses, wie wird das alles gefilmt und, ne, wie geht schon gesagt, coole Charaktere, der Einsatz von Musik und Gewalt, das sind ja alles Sachen, die bei Tarantino
wann
immer.
Wann kommt die Fußaufnahme?
Ja, ganz wichtig. Und immer Leute wieder ins Kino locken, das stimmt schon.
Ja. Mhm. Ja, absolut.
Der ist quasi jetzt schon Kult, obwohl er, also schon länger, aber obwohl er ja noch lebt. Aber wie viele Filme macht er noch? Ist der nächste nicht der letzte Film?
Einen,
oder so?
Ja.
Er sagt das immer so ein bisschen, aber warten wir das mal ab, ne?
Wir
werden, ich glaube, am Ende ist das bei den großen Künstlern dann auch häufig so, dass sie das dann doch nicht sein lassen können, ne?
Ähnlich da wie bei UFO 361.
Bitte? Wobei der jetzt ja auch nicht jedes Jahr einen Film raushaut, das dauert ja immer ein paar Jahre.
Ja, das stimmt.
Kann man schon vorstellen, dass das danach sein lässt, ne?
Ist ja gerade UFO 361 referenziert.
Ja, der hat ja auch gesagt, er beendet seine Karriere, nur um dann letztendlich doch weiterzumachen, ne, um die Hype-Maschine nochmal ein bisschen anzukurbeln.
Das ist auf jeden Fall ein guter Vergleich.
Genau.
Ich hätte jetzt eher irgendwie...
So, aber das ist auch ein guter Vergleich, um jetzt von UFO 361 mal wieder auf typische Gangster- und Gangsterfilme überzuleiten. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen, wir haben in der letzten Folge geendet mit einem Film aus dem Jahr 1984, Once Upon a Time in America von Sergio Leone, über den wir auch ganz viel zu erzählen hatten, weil der uns alle sehr bewegt hat. An dieser Stelle nochmal, wer es noch nicht gehört hat, hört gerne nochmal rein. Und ich glaube, wir müssen jetzt einen kleinen Zeitsprung in die Vergangenheit nochmal machen.
Richtig, wir starten nämlich mit einem Film, der deswegen hier in unserer Aufzählung vertreten ist, beziehungsweise den, bei dem ich gesagt habe, den sollten wir auch reinnehmen, weil er so ein bisschen den Werdegang von Martin Scorsese ganz gut zeigt. Es ist nicht der erste Film von Martin Scorsese, aber es ist der erste richtige Gangsterfilm von Martin Scorsese. Und zwar ist das Mean Streets aus dem Jahr 1973. Auf Deutsch heißt der Film Hexenkessel tatsächlich. Und ein Film mit Leuten, die auch noch später häufiger mal auftauchen werden in Scorsese-Filmen oder auftauchen sollten. Robert De Niro natürlich dabei, den hatten wir jetzt schon häufiger und er wird auch noch häufiger heute vorkommen.
Ja.
Oder auch an Harvey Keitel, der auch gleich noch in einem Film von Tarantino vorkommen wird, den wir gleich noch besprechen werden.
Und in einem weiteren Scorsese auch noch.
Ich dachte mal, der heißt Keitel. Heißt er nicht Keitel? Das wusste ich nicht.
Sorry, Harvey Keitel
ausgesprochen. Sorry, Havel, ich habe dich immer Keitel ausgesprochen.
Wenn er bald hier zu Gast ist, dann können wir das nochmal aussprechen mit ihm.
Dann wird er das aufklären, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall aus dem Jahr 1973 und tatsächlich ja so richtig der erste Film, mit dem Robert De Niro so rausgekommen ist. Der Pate 2 hatten wir ja im letzten Teil besprochen. Der war aus dem Jahr 1974, also ein Jahr danach. Und De Niro hatte ja eigentlich sogar für den Paten 1 auditioned. Und zwar in der Rolle des Sonny, ne? Kai, weißt du das?
Das ist richtig, ich weiß das. Es gibt tatsächlich auch auf YouTube das Auditioning-Tape von Robert De Niro für diese Rolle. Sehr interessant, kann man sich mal angucken. Da spricht er auch einen sehr bekannten Dialog, den dann im Originalfilm natürlich James Khan heißt er wahrscheinlich, gesprochen hat. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehenswert, kann man sich mal geben. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, wir haben das in der ersten Folge schon erzählt.
Das mag sein.
Nichtsdestotrotz trotzdem interessant.
Definitiv. Ja, auf jeden Fall geht es in diesem Film um einen Kleinganoven, der in New York lebt, also New York natürlich so der Schauplatz von vielen Scorsese-Filmen. Und natürlich auch hier in seinem ersten Gangsterfilm, und zwar im Bereich Little Italy, also wo halt sehr, sehr viele emigrierte Italiener wohnen. Und dort ist er so ein bisschen ein Kleinganove, ist so ein bisschen auf der Jagd nach dem schnellen Geld, sag ich mal. Aber immer noch ein bisschen zurückhaltender und wird dann von dem von Robert De Niro gespielten Johnny Boy so ein bisschen reingezogen in das, größere Geschäft. Ja. Wobei man sagen muss, das ist halt ein Film, der mit relativ wenig Mitteln noch gedreht wurde. Also da ist jetzt nicht sonderlich viel Budget hinter. Vermutlich schon etwas mehr Budget als bei dem ersten Film unseres anderen Regisseurs, zu dem wir gleich kommen werden. War es ja eben auch nicht Scorseses erster Film, aber das erste Mal, dass er so eingetaucht ist in das Gangster-Genre. Und genau, habt ihr davon mal gehört oder den sogar gesehen?
Ich muss beichten, dass ich weder noch, also noch nie wirklich, also den Namen habe ich bestimmt schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich kann nicht sagen, dass ich den gesehen hätte oder auch nur im Ansatz wüsste, worum es da wirklich geht, auch wenn du es gerade schön erklärt hast.
Ja.
Also ich habe natürlich von dem gehört und habe den auch schon, wie so viele andere Klassiker, lange auf meiner Watchlist, aber habe ihn tatsächlich auch bisher noch nicht gesehen, aber weiß natürlich auch, dass wir auch, Chris, du und ich und du, da ganz oft schon drüber gesprochen haben und du den ja auch schon mal so ein bisschen eingeordnet hast in Scorseses Filmografie. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch ein paar Szenen davon so anekdotisch kenne, so ganz bekannte.
Ja.
Aber ja, also ich kann den so ein bisschen einschätzen, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen.
Ja, ist auf jeden Fall ein recht interessanter Film, wenn man die anderen Scorsese-Filme, die er dann später gemacht hat, bereits gesehen hat. Ich finde aber, es ist jetzt kein vergleichbarer Film mit seinen nachfolgenden Gangster-Filmen. Es ist halt eher so ein, wirklich klein gelegtes Drama. Er nimmt jetzt damit nicht irgendwie die ganze Mafia auf die Schippe, wie andere Filme, zu denen wir ja dann auch noch gleich kommen werden, sondern es ist so ein kleines Underdog-Ding, so ein kleines, sag ich mal, Gesellschaftsbild zeichnender Film, der relativ interessant ist, aber von der Qualität her jetzt nicht an die anderen ranreicht. Ich wollte ihn hier nur mal reinnehmen und ihn erwähnen, weil es eben Scorseses erster Gangsterfilm ist. Ja, mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Und weil es eben die erste Zusammenarbeit mit Robert De Niro ist, der ja auch noch sehr wichtig sein wird in diesem Podcast. Und damit würde ich einfach mal wieder das Wort weitergeben an Kai und sagen, dann sprich doch noch mal kurz über Goodfellas.
Ja, genau, denn wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen erzählt, oder ich habe es da schon angerissen, dass es für mich im Gangsterfilm-Genre drei Filme gibt, die sich eigentlich immer abwechseln in der Hinsicht, welcher mir am besten gefällt oder welcher mein liebster Gangsterfilm ist. Das waren zum einen Der Pate und vielleicht zusammengezählt mit Der Pate 2 als ein Werk. Und dann der Film, mit dem wir die letzte Folge beendet haben, Once Upon a Time in America. Und natürlich, ihr kennt es noch aus unserer ersten Folge, unserer ersten Spezialfolge unserer Lieblingsfilme, mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten, Goodfellas, der, ich glaube, selbst bei einem bekannten Regisseur wie Martin Scorsese kann man sagen, einer seiner bekanntesten Filme und seiner ikonischsten, am meisten rezitierten und parodierten und in der Popkultur aufgegriffenen Filme ist. Der erzählt die Geschichte des Mafia Associates. Er ist kein vollwertiges Mitglied, weil er nicht 100% italienischer Abstammung ist, Henry Hill, der eben 3 Jahrzehnte seines Lebens in der Mafia verbringt. Und der Film begleitet eben seine Geschichte vom Jugendalter an, wie er in diese Kreise gerät und schließlich halt Berufsverbrecher und Mafioso wird, ein Gangster wird. Genau, ebenfalls mit dabei sind Joe Pesci in einer sehr ikonischen Rolle, für die er auch den Oscar gewonnen hat später, als Spitshine Tommy. Wer den Film gesehen hat, weiß, dass ich das jetzt hätte nicht sagen dürfen. Und natürlich auch wieder am Start Robert De Niro zum, keine Ahnung,
natürlich.
Schreibt's jetzt in die Kommentare, zum wievielten Mal der jetzt in diesem Podcast vorkommt. Ist auch wieder mit dabei. Und ich glaube, Lorraine Brocco als Henry Hills Frau, Karen,
Frau,
und Paul Sorvino als Mafia-Boss. Also ein hervorragender Cast auch. Und genau, ich glaube, wir haben schon so viel über den Film an sich beim letzten Mal oder in der vorherigen Folge gesprochen. Ich glaube, das reicht erstmal so als kleine Einleitung zu Goodfellas.
Ja, worauf ich jetzt aber nochmal gerne eingehen wollte, ist, dass der ja doch, und da sieht man gerade Martin Scorsese's Stil sehr gut, ganz anders ist, obwohl er ja eine ähnliche Geschichte so vom Aufstieg in der Mafia und so, so eine klassische Mafia-Geschichte erzählt, wie zum Beispiel auch Der Pate oder Es war mal in Amerika, die wir ja im letzten Teil der Folge besprochen haben.
Absolut,
trotzdem einen ganz anderen Stil hat. Weil der ist ja viel mehr, sag ich mal so, enjoyable. Der ist ja viel weniger trocken, der hat ja viel mehr Humor und so. Und deswegen, ich finde, da sieht man auch auf jeden Fall schon sehr gut den Martin Scorsese-Stil im Vergleich jetzt zu den anderen großen Regisseuren des Genres.
Ja, absolut, voll. Also es ist echt erstaunlich. Deswegen kann man die auch so schlecht vergleichen miteinander, finde ich. Weil die einfach in ihrer Erzählweise und der ganzen Stimmung und so, so verschieden sind, diese Filme. Ich finde, Der Pate ist halt wirklich wie so eine Oper. Also so sehr langwierig und so sehr schwer, gar nicht im schlechten Sinne, aber man muss sich da so wirklich drauf einlassen, den zu gucken und, keine Ahnung, sich wirklich die Zeit nehmen auch dafür. Und Goodfellas, wie du es schon gesagt hast, ist halt im Kontrast dazu einfach wie so eine Partynacht, zumindest so die erste Hälfte des Films.
Boah.
Ja, sag.
Aber auch nur im Kontrast, also.
Inwiefern jetzt?
Ja, der Film nimmt sich auch schon viel Zeit und ist jetzt nicht super leichte Kost, finde ich.
Naja, das nicht, aber so die Stimmung in der ersten Hälfte ist so upbeat und es geht alles so, also die Szenarien wechseln auch so schnell und. Also ich finde, es ist, obwohl der sich natürlich auch, also der ist natürlich auch sehr lang und nimmt sich sehr viel Zeit, so seine Geschichte zu erzählen, klar. Aber ich finde, es ist einfach ein ganz anderes Pacing. So vor allem in der ersten Hälfte.
Das,
dass dieses Lebensgefühl von Henry Hill eben auch dieser anderen Epoche schon ganz anders vermittelt als jetzt bei der Pate in den 40ern und diese gewichtigen, alten, patriarchalen Strukturen. Das ist halt bei Goodfellas ganz anders.
Ja, das stimmt. Und das sieht man ja auch schon direkt, ihr hattet ja auch gerade das schon mal kurz angerissen, an der Musik. Während wir jetzt bei der Pate oder bei Es war einmal in Amerika die, sag ich mal, klassischen Filmkomponisten hatten, die am Werk waren, die dann mit Streichern und sowas gearbeitet haben.
Ja.
Und ja auch, wie eben du schon gesagt hast, richtige Opernstücke da dem Soundtrack beigefügt haben, haben wir hier bei Goodfellas ja einen Soundtrack, der aus Rockmusik unter anderem der 50er, 60er, 70er Jahre sich bedient. Unter anderem natürlich so Sachen wie Cream dabei oder auch die Rolling Stones natürlich, die ja Martin Scorsese sehr, sehr gern und oft einsetzt in seinen Filmen.
Ja.
Oder auch
Derek and the Dominoes.
Ja. Derek and the Dominoes, Layla und halt solche Sachen. Und da sieht man das auch schon wieder, dass der halt so ein ganz anderes Feeling dabei hat. Und dabei muss man natürlich sagen, falls unsere Hörer den Film jetzt noch nicht gesehen haben, er ist jetzt trotzdem, wenn du sagst Partynacht, er ist schon brutal auch, der Film.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es passiert halt alles in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Gefühl, in einer ganz anderen Art und Weise einfach.
Ich finde, man ist
schon brutal auch, ja.
Während man, wir können ja dann auch gleich mal direkt über den anderen Film reden, den ich hier noch im selben Atemzug eigentlich nennen wollte, weil der sehr ähnlich ist, wie ich finde.
Mhm.
Und zwar Casino von 1995.
Ja.
Weiterer Martin Scorsese-Film mit natürlich Robert De Niro in der Hauptrolle, der das Ganze so ein bisschen beleuchtet, so ein bisschen Las Vegas halt zeigt. Und Las Vegas hat auch so als Gangster-Imperium zeigt. Und hat auch dadurch halt so richtig diesen Exzess halt auch zeigt, den dieses ganze Leben ja auch mit sich bringt, weißt du? Also so zum Beispiel der Pate oder Es war einmal in Amerika haben natürlich auch die Szenen, wo dann gefeiert wird oder so, aber es ist immer alles so ein bisschen von so einer Tragik noch dabei, ne? Es schwingt so eine Tragik mit und man hat auch nie das Gefühl, dass die Figuren so richtig zufrieden sind mit ihrem Leben. Wobei Goodfellas ja direkt mit dem Satz anfängt, as long as I can remember, I always wanted to be a gangster. Und dann geht's halt los von unserer Hauptfigur Henry Hill. Und ich meine, das zeigt ja auch einfach die andere Mentalität, die der Film hat. Weil alle Figuren in Goodfellas und auch in Casino ein Stück weit, würde ich sagen, genießen dieses Gangsterleben halt auch richtig. Und sind halt auch auf so eine unterhaltsame Weise einfach böse. Wie ich finde, das ist keine anderen Filme wirklich machen, außer eben diese beiden.
Das ist auch ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, finde ich. Wenn wir jetzt im übertragenen Sinne auf den Gangster allgemein schauen, wie unterschiedlich diese drei Filme jetzt so als, also als grandiose Beispiele des Genres so den Weg des Gangsters unterschiedlich darstellen und eben der Pate und Once Upon a Time in America halt eher auf so eine tragische Weise, ne, Michael Corleone, der praktisch mit der Last auf den Schultern geboren wird und durch Erbschaft in eine Mafia-Familie hineingeboren wird, in Once Upon a Time in America Noodles und seine Freunde, die praktisch in bitterer Armut, in lebenswidrige Umstände geboren werden und sich schon früh Gewalt und Kriminalität bedienen müssen, um praktisch klarzukommen, so um ihren Weg zu gehen. Und dazu eben Goodfellas, der einfach mit Henry Hill anfängt, der auch aus einfachen Verhältnissen stammt, aber eben mit diesem Satz, I always wanted to be a gangster. Und wie er später noch sagt, to me being a gangster was better than being president of the United States. Also einfach diese ganz andere, ja, dieser ganz andere Lebensweg einfach.
Ja,
ja, sehr spannend.
Und ich finde, das stellt dieser Film also wirklich absolut perfekt dar, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Halt auch noch dieses Ende, das wir jetzt nicht vorwegnehmen wollen. Es basiert ja auch auf einem realen Fall tatsächlich.
Genau.
Beziehungsweise auf einem Buch über einen realen Fall. Ich glaube, Harry Hill hieß sogar auch der richtige Gangster, um den es da geht.
Genau. Richtig? Ja, genau. Also Goodfellas erzählt wohl auch schon, wenn man jetzt seinem Buch glauben kann, das er geschrieben hat, erzählt auch schon relativ nah seine Lebensgeschichte. Also da sind nicht so viele Sachen, die nicht stimmen. Die großen Ereignisse da sind schon alle sehr akkurat auf jeden Fall, ja.
Nur die anderen Namen wurden, glaube ich, geändert, also von den Charakteren wie Joe Pesci oder Robert De Niro.
Genau, weil die da teilweise noch gelebt haben, als der Film veröffentlicht wurde und die natürlich, weil die da inhaftiert waren, das kann ich jetzt einfach mal spoilern, weiß ich nicht, genau, konnte man die natürlich nicht um Erlaubnis fragen praktisch und deswegen wurden die Namen dann geändert, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde ein wirklich auch grandioser Film, genauso wie Casino, über den wir ja noch nicht geredet haben.
Ja, genau.
Deswegen vielleicht mal kurz dahin überleitend. Mauritz, hast du Casino auch gesehen oder nur Goodfellas?
Nee, Casino habe ich gesehen. Den habe ich gesehen.
Ich meine, den haben wir sogar zusammen geschaut mal.
Ich habe den auch noch mal alleine geschaut, um mir eine Chance zu geben, denn ihr wisst es vielleicht noch, der hat mich diplomatisch formuliert nicht abgeholt.
Ach, krass, okay.
Ja, woran? Ich glaube, du bist da sogar bei eingepennt, oder nicht?
Ja, da ranken sich jetzt die Gerüchte drüber, aber ich kann dir auch nichts dementieren.
Dreckig. Ja, aber woran lag's? Ja. Dann erzähl doch mal, woran lag's, wenn du doch Goodfellas so gut findest auch, warum hat Casino dich nicht abgeholt?
Ich finde Goodfellas gut, bin jetzt aber auch kein Riesenfan von dem. Und Casino fand ich, muss ich ehrlich sagen, einfach langweilig. Der zu langatmig, zu wenig passiert. Vielleicht war ich einfach müde an dem Tag, ich konnte der Handlung nicht richtig folgen, aber auch beim Rewatchen. Manchmal ist es so, manchmal klickt es zwischen dem Konsumenten und dem Medium und manchmal nicht. Also ich persönlich bin ja in diesem Gangsterfilm-Genre, ich fühle mich da jetzt nicht so heimisch. Klar, die ganz großen Klassiker habe ich auch gesehen, aber diese Story von kleiner Krimineller oder ein Krimineller arbeitet sich hoch und dann ja, schweift alles aus, es ist irgendwie oft wird dasselbe erzählt, finde ich. Und auch, dass die Schauspieler immer dieselben sind, trägt jetzt nicht dazu bei, dass man jedes Mal denkt, wow, das ist jetzt wieder, das erfindet das Rad jetzt neu. Und bei Casino, ja, fand ich gerade diese Ähnlichkeiten zu Goodfellas, ich fand einfach, der war so wie Goodfellas, aber halt einfach hat irgendwie alles ein bisschen schwächer gemacht. Also natürlich will ich die Werke jetzt nicht gleichstellen oder sagen, also ne, dass es derselbe Film wäre, aber ich persönlich, der hat mich einfach nicht so abgeholt. Also ich will sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber ich persönlich bin mit dem einfach nicht warm geworden. So kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren.
Mhm. Ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum man den nicht so gut findet wie Goodfellas. Ich finde den auch etwas langatmiger und er bedient sich ja, er ist ja auch tatsächlich, glaube ich, nochmal eine halbe Stunde länger als Goodfellas und er bedient sich ja auch so sehr dieser Goodfellas-Formel so. Genau. Aber ich finde, es ist auch, also wenn man Goodfellas halt wirklich sehr mag, dann ist es auch eine nice Extension davon.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich freue mich da halt, wenn ich mir denke, oh Goodfellas, da will ich jetzt mal mehr von, dann gucke ich mir halt dann nochmal Casino an.
Genau.
Ja, so sehe ich das auch, ja. Also
Wenn einem Goodfellas reicht, dann muss man Casino jetzt, also ja, also das jetzt als Casino jetzt als Goodfellas Light zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich persönlich empfinde es fast ein bisschen
Das so. Ist ein bisschen hart. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die den besser finden als Goodfellas.
Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja.
Weil, was mir an dem auch noch besonders gut gefällt und was ja auch anders ist, ist ja tatsächlich das Setting. Also diese Welt in Las Vegas, die ist ja dann doch noch mal ganz anders als diese Gangsterwelt, die in Goodfellas gezeigt wird.
Das stimmt. Also die strahlt auf viele Menschen ja eine riesige Faszination aus, eben dieses ganze Casino-Thema Las Vegas, die ganzen bunten Lichter und das viele Geld. Meins ist es irgendwie nicht so, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man den Film mag. Und es ist auch natürlich trotzdem ein guter Film, will ich gar nicht abstreiten.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ist ja jetzt auch mal spannend, hier so eine Meinung zu hören und ja auch zu zeigen, dass jetzt nicht jeder Gangsterfilm, nur weil wir da so positiv drüber reden häufig, ein Klassiker ist wie Der Pate oder Goodfellas eben, ne? Also da gibt's ja dann auch durchaus nochmal Qualitätsunterschiede und ich finde auch Casino wirklich auch echt ein bisschen zu lang so.
Irgendwie zu lang so.
Genau.
Ja.
Grüße gehen raus an dieser Stelle an. Hier wird der Name unkenntlich gemacht.
Richtig. Aber Wo du es gerade sagtest, diese Faszination der Welt von Las Vegas, ich finde das eigentlich immer relativ nice, wenn ein Film in Las Vegas spielt. Und ich finde, kein Film zeigt so diese Welt eigentlich besser als Casino, so wirklich.
Naja, also, was ist denn mit Hangover 1?
Ja, wollte ich auch Hangover gerade sagen. Der nächste Gangsterfilm-Klassiker.
Aber allein diese Szenen, wenn du siehst, wie die da versuchen, irgendwie mit so einem Klicker oder so beim Blackjack oder so zu betrügen, und dann es halt diesen hinteren Raum da gibt, wo die dann reingeführt werden, wo die richtig vermöbelt werden und so. Ja. Das ist schon nice irgendwie. Also was heißt nice? Es ist natürlich brutal, ne? Aber es ist interessant, das mal so zu sehen in einem Film.
Und das ist ja letztendlich wieder im Kern, was du jetzt beschrieben hast, auch die Faszination des Gangsterfilms, um das jetzt nochmal ein bisschen globaler zu betrachten alles, oder die Faszination des Gangsterlebens, eben das, diese von Gewalt geprägte Welt, die halt in den Hinterzimmern stattfindet und der breiten Masse der Bevölkerung halt verschlossen bleibt. Und ne, das haben wir ja letztes Mal auch schon so benannt. Das ist ja, bin ich der Meinung, mit die zentrale Faszination, warum wir uns eben immer und immer wieder sowas gerne anschauen. Ne, manche lieber, manche weniger gerne, aber ja.
Sehr gut gesagt, auf jeden Fall.
Das spricht der Psychologe.
Ja. Man munkelt.
Gut, wir kommen nachher noch mal auf Martin Scorsese zu sprechen, zum Ende dieser Folge hin. Gehen wir doch jetzt noch mal ganz kurz über, und da würde ich noch einmal kurz das Wort ergreifen, bevor ich das dann gleich noch mal an Mauritz weitergebe, wenn es dann um Quentin Tarantino geht. Ich wollte nämlich noch einmal kurz einen Film einwerfen, der mir auch besonders gut gefällt, der aber meiner Ansicht nach viel zu unbekannt ist in dem Genre. Und zwar geht es da bei um einen Film der Coen-Brüder, die zum Beispiel ja auch The Big Lebowski gemacht haben oder Fargo oder No Country for Old Men etc. etc. Und es geht um Miller's Crossing. Miller's Crossing, ein Film, der genauso wie Once Upon a Time in America, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, ja in der Zeit der Prohibition spielt. Aber hier auch wieder auf eine ganz andere Weise. Ich würde zum Beispiel vielleicht den Vergleich anziehen, ist vielleicht jetzt hochgegriffen der Vergleich, aber wenn man sagt, Goodfellas ist so der Pate in etwas dynamischer, etwas spaßiger, dann würde ich vielleicht sagen, Miller's Crossing ist, es war mal in Amerika, in diesem Stil.
Mhm. Sehr interessanter Vergleich.
Mit dem Vergleich können jetzt ungefähr 10% der Hörer irgendwie was anfangen wahrscheinlich, aber es gibt eine gute Vorstellung auf jeden Fall.
Ja gut, da muss man natürlich es mal in Amerika gesehen haben, aber er ist halt so sehr von diesem Stil der Coen-Brüder geprägt und das hat in einem Mafia-Genre super interessant, wie ich finde. Obwohl man bei dem Film auch sagen muss, dass er jetzt nicht, also dass es schon so ein Charakterstück ist, also er nimmt jetzt nicht die einzelnen Strukturen der Mafia auseinander und wenn der Film zu Ende ist, dann denkt man auch nicht so, wow, jetzt habe ich es verstanden, die Faszination daran. Nee, es ist halt eher so ein Film wie beispielsweise Fargo oder The Big Lebowski auch, wo es halt sehr viel um die abgefahrene Charaktere geht. Wir haben auch einige Leute, die hier wieder mitspielen, wie zum Beispiel John Turturro oder auch in einer sehr kleinen Rolle Steve Buscemi. Aber auch John Polito, den man häufiger mal sieht bei den Coen-Brüdern, Albert Finney, Gabriel Byrne, USW, ein riesiger Cast und deswegen dementsprechend kompliziert ist auch die Handlung, weil irgendwie es sehr, sehr viel darum geht, wie die Charaktere zueinander stehen und so und es dauert ein bisschen, bis man da so drin ist, aber ich finde, der hat einfach eine extrem geile Optik, weil er einfach diese Zeit so richtig gut einfängt und eine super geile Handlung, super spannende Handlung, sehr viel mit Intrigen und so weiter. Und wie ich finde, nicht nur ein unterschätzter Gangsterfilm, sondern auch ein sehr unterschätzter Film der Coen-Brüder, den ich allen Leuten nur empfehlen kann.
Ja, vielen Dank.
Ist auch auf meiner Watchlist tatsächlich. Klingt sehr gut.
Der ist auf jeden Fall, der macht auf jeden Fall richtig Laune und ist jetzt nicht so eine hundertprozentige Komödie wie Big Lebowski oder so, sondern halt eher so in Richtung Fargo. Also ein ernsterer Film mit parodistischen Untertönen, sagen wir mal so. Ja, gut. Aber ja, das nur genau. Einmal dazu. Ja.
Dann gehen wir einfach mal in den Jahren, wobei, gut, weiter stimmt nicht ganz, weil wir sind jetzt im Jahr 1992. Gut, das ist vom Formulas Crossing ein bisschen weiter in der Gegenwart. Genau. Der erste Tarantino-Film, Reservoir Dogs, haben wir auch schon mal im Podcast angesprochen. Behandelt auch eine Gruppe von Gangstern. Der Film zeigt im Kammerstil-Spiel, also quasi einen Raum, wo alle Protagonisten sich aufhalten. Manchmal gibt es auch ein paar Flashbacks, aber es geht quasi darum, dass ein Raubüberfall gescheitert ist und die Gruppe von Gangstern jetzt einen Verräter vermutet, um sich halt zu erklären, warum dieser Raub fehlgeschlagen ist. Das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Es war, wie gesagt, der erste Tarantino, noch mit einem sehr geringen Budget. So gering, dass die Schauspieler, also die Darsteller, teilweise eigene Kleidung tragen mussten. Und Tarantino ursprünglich selbst einer der tragenden Rollen, also die Rolle des Mr. Pinks, selber spielen wollte, was er zum Glück nicht gemacht hat, weil dieser Mr. Pink wird dann von Steve Buscemi verkörpert, der meiner Meinung nach absolut abreißt in diesem Film. Ich will jetzt keiner von diesen Leuten sein, die immer sagen, hey, du musst alles auf Englisch gucken, aber in dem Film würde ich schon sagen, der auf Englisch, der ist dann doch noch eine Spur besser, weil Steve Buscemi in Originalsprache, der doch so, also seine Stimme ist auch so ikonisch, wobei die deutsche Synchro ist auch voll in Ordnung, wie gesagt, kann man machen, wie man will. Mhm. Genau.
Aber er spielt ja trotzdem einen von denen, ne, Tarantino?
Ja, aber einen, der im Prinzip quasi, ja, genau, er spielt auch mit, aber eine deutlich, deutlich geringere Rolle.
Ja.
Genau. Wie schon vorhin angerissen, hat der Film ziemlich gute Musik Einschnitte. Also die Musik, die kommt, wird ganz gut verwendet. Interessant ist, die kommt immer aus Radios oder aus Autoradio oder aus dem Radio der Gangster. Also es gibt in dem Sinne keinen richtigen Score oder Soundtrack, weil die Musik immer quasi aus der Welt selber stammt.
Außer bei der Little Green Bag Sequenz, oder?
Ja, das stimmt, aber bevor der Song kommt, gibt es einen Radioansager. Also,
ach so.
Man merkt, dass man gerade auch einen Radiosender hört. Genau, okay. aber im Grunde hast du recht. Genau, ansonsten, wie gesagt, typisch Tarantino, coole Figuren, sehr cooler Stil, coole Szenen und auch ein ein bisschen Gewalt wäre untertrieben. Genau. Das, was man zu dem Film groß sagen kann. Genau, da haben wir eigentlich schon relativ groß abgehandelt, finde ich.
Ja, war ja auch bei deinen Top 5 Lieblingsfilmen dabei.
Genau.
Ist, glaube ich, wo du gerade die Gewalt ansprichst, ne, ich glaube Kill Bill auch. Also der erste Kill Bill und der sind, glaube ich, die einzigen Tarantinos, die noch eine 18er FSK haben. Von daher, ja.
Echt? Django und die Bastards haben keinen FSK 18?
Django läuft sogar manchmal um 20.15 Uhr geschnitten in der 12er FSK.
Ja, ach, gut, jo, aber das geschnitten ist ja, sagt ja dann nicht viel aus, ne, wenn du die...
Ja, aber der hat sonst eine 16er FSK, ja. Okay,
also diese Hundeszene, krass. Die ist, oder auch die Kampfszene, ja.
Die wird dann nicht gezeigt.
Ja. Ich weiß noch, ich war damals mit meiner Familie im Kino und wir sind nicht reingekommen, weil ich noch 15 war.
Bei Django.
Ja. Na gut. Das war bitter. Ich hab mich nicht getraut zu lügen damals.
Den habe ich tatsächlich auch noch nicht im Kino gesehen, aber die nachfolgenden Tarantinos schon. Also Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood ja. Natürlich.
Ja, ich auch eben. Wie du schon vorhin sagtest, der neue Tarantino als Filmfreund ist man ja quasi gezwungen, da reinzugehen, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Und Reservoir Dogs, das hatte ich ja auch schon im Lieblingsfilme Video haben wir ja schon ein bisschen über Tarantino geredet. Habe ich ja schon gesagt, dass ich den jetzt von den Tarantinos unter den Tarantinos als einen der eher schwächeren erachte, aber trotzdem immer noch ein guter Film ist. Kai, wie siehst du das denn?
Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen und muss mich da ein bisschen zurückhalten. Deswegen...
Okay, ja, also ich habe ja schon gesagt, er ist mein Lieblings-Tarantino und auch einer meiner Lieblingsfilme insgesamt. Klar, er hat seine Länge und so ungefähr quasi sehr, sehr wenig Wiederschauwert nur, aber ich finde, durch dieses geringe Budget ist der Film so wirklich aufs Wesentliche konzentriert, fast schon wie so eine Art Theaterstück, weil die Darsteller wirklich fast durchweg komplett überzeugen, aber ist auch nicht für jeden was, aber für so einen entspannten Abend, der geht auch nicht so lange, das kann man schon mal machen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, ist ein guter Film.
Also, ja, man merkt auf jeden Fall, dass im Film danach, also Pulp Fiction, den wir jetzt gleich noch ein bisschen thematisieren werden, dass da das Budget besser war und das alles auch schon ein bisschen eingegroovter war. Also rein objektiv wird ja, oder von den meisten Leuten wird ja Pulp Fiction als der beste Tarantino. Ja gut, ist ein, über das Thema, welches der beste Film von ihm ist, kann man ja den ganzen Abend diskutieren, aber Pulp Fiction erfreut sich ja einem sehr, sehr großen Kultstatus. Ja, also viel kultiger als Reservoir Dogs zum Beispiel.
Ja, das wird ja auch häufig tatsächlich sogar als einer der besten Filme oder von vielen auch als der beste Film aller Zeiten angesehen, Pulp Fiction, ne?
Yo. Boah, und, ich tu mich da echt schwer, ey. Also,
von daher interessant,
überragender jetzt... Film, ne? Ja. Aber mich hat immer so ein bisschen diese Episodenhaftigkeit gestört. Klar, das ist halt das Gimmick des Films, nur ich finde, durch diese Episodenhaftigkeit macht er sich halt, also, wie soll ich das erklären? Er verliert so ein bisschen halt den Faden manchmal, finde ich persönlich, aber es ist trotzdem natürlich ein überragender Film. Aber der beste aller Zeiten, schwierig.
Ja, da kann man drüber diskutieren, auf jeden Fall. Aber ich finde diese Episodenhaftigkeit an dem Film eigentlich sehr, sehr geil. Vor allem, weil halt einfach, also das ist halt auch mal so was ganz anderes gewesen, weil, wir auch gerade schon mal gesagt hatten, ist es ja auch nochmal so ein Einschnitt in den Gangsterfilm. Reservoir Dogs ist ja schon ein ganz anderes Kaliber als sowas wie Goodfellas oder so, weil es ja so viel kleiner angelegt ist. Aber Pulp Fiction, wie wir ja gerade gesagt haben, häufig sind die Gangsterfilme vorher halt so Epen gewesen. Mhm. Die haben halt dann die ganze Geschichte über 30 Jahre oder noch länger gesponnen erzählt. Und ich meine, Pulp Fiction erzählt halt einfach so, weiß ich nicht, 2-3 Tage oder so. Ja. Und diese Episodenhaftigkeit ist ja dann auch noch mal ganz anders als so dieses episch angelegte, wo man dann halt startet mit den Jüngeren und dann so weiter und so weiter, weil der Film ja auch tatsächlich dann unchronologisch ist, erlaubt er sich da auch den ein oder anderen Kniff. Also das mag ich eigentlich ganz gerne.
Ja, und wenn man jetzt gerade diesen Vergleich zum Paten oder so zieht, mit diesen riesigen Werken, wo ja quasi durchgehend nur Handlung ist, sind ja bei Pulp Fiction gerade diese Momente im Gedächtnis geblieben, wo es halt um Kleinigkeiten geht, wie die Diskussion über den Quarter Pounder, also den Royal, also diesen Burger
von also den Royalen. Le Big Mac.
Richtig. Ja, genau. Aber wie gesagt, bei Tarantino ist ja eins dieser riesigen Markenzeichen, diese Dialoge, die jetzt nicht zwingend die Handlung vorantreiben, aber trotzdem einfach so genial geschrieben sind und sich auch nur wenige Filme überhaupt die Zeit nehmen, sowas überhaupt mit einzubauen, ne?
Die Handlung nicht vorantreiben, aber auf jeden Fall die Charaktere, die Charakterzeichnungen vorantreiben, würde ich sagen.
Das stimmt. Das ist ja bei Reservoir Dogs in der ersten Szene, wo die zusammen frühstücken, exemplarisch, habe ich ja schon mal angerissen, dass dieses Gespräch ein wunderbares Foreshadowing ist. Da gibt es auch Videos und Essays zu, naja, klar. Man kann natürlich immer viele Sachen reinlesen, aber ich glaube, Tarantino, wie ich gerade schon gesagt, seine Dialoge sind, also er schafft es wunderbar, seine Charaktere dadurch zu zeichnen, was sie halt sagen. Ne?
Also zweifelsohne ein großer Filmklassiker, aber trotzdem würde ich sagen, eher ein untypischer Gangsterfilm, den man jetzt auch gar nicht, wenn man an das Genre denkt, so sofort in dieses Genre einordnet, finde ich.
Ja, das ist halt so die Frage. Ich meine, die beiden sind ja Gangster. Es geht jetzt halt um keinen riesigen Familienkonflikt oder riesige, wobei, ja, das heißt halt, es geht nicht um riesige Summen, aber man weiß ja nicht, um was es geht. Das ist ja bis heute ein großes Geheimnis eigentlich. Wenn man jetzt an diesen Koffer denkt zum Beispiel. Mhm. Also klar, es ist eine andere Größenordnung, aber ich meine, am Ende des Tages sind die beiden Gangster und die beiden sind die Protagonisten. Insofern würde es den Film natürlich dafür qualifizieren, ein Gangsterfilm zu sein. Und ich glaube, viele Leute denken auch schon daran, wenn sie das hören. Nur ist halt eben die Frage, was man natürlich darunter sich vorstellt. Und witziger Side-Fact, ne? Tarantino ist ja auch ein Meister darin, seine ganzen Filme zu verbinden, auch wenn sie in ganz verschiedenen Epochen spielen. In dem Fall ist es ja nicht so, die spielen ja quasi in der damaligen Gegenwart. Und Vincent Vega ist der Bruder von Mr. Blonde aus Reservoir Dogs. Das ist ein spannendes Detail, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir denn gerade? Genre Gangster, ne?
Ja. Ja, war so ein Stichpunkt, der gefallen ist gerade, ja.
Aber im Grunde habe ich nichts mehr zu den beiden Filmen zu sagen. Wenn ihr noch was dazu habt.
Ja, ich würde schon noch gerne hier die ein oder andere Sache einwerfen. Und zwar, warum man vielleicht oder warum Kai jetzt auch gerade gesagt hat, er nicht direkt an den Film denkt, wenn er Gangsterfilm hört, ist, weil ja eigentlich so die organisierte Kriminalität da auch keine Rolle spielt. Es ist ja eher so dieses, ja, diese Charaktere, weißt du, diese beiden Gangster, Jules Winfield, gespielt von Samuel L. Jackson, natürlich eine super Rolle von ihm. Und ja. Vincent Vega, John Travolta, ähnlich ikonisch, um die es ja da halt wirklich geht, um diese Charaktere und nicht wirklich um dieses organisierte Verbrechen dahinter, weißt du?
Ja, wobei ja Marcellus Wallace eindeutig dem zuzuordnen ist, muss er ja sein aufgrund ja. seiner Position, aber es ist halt eben nicht im Vordergrund, was er genau macht, ne? Oder was er getan hat, um in die Position zu kommen.
Also, genau, richtig. Es geht eigentlich genau. wirklich wenig darum, was sie eigentlich so machen. Also ich meine, es gibt ja diesen MacGuffin, diesen Gegenstand, nach dem die da jagen, diesen Koffer.
Genau.
Aber so richtig geht es halt wirklich wenig um das organisierte Verbrechen an sich. Man kriegt so ein bisschen schon mit, dass es diese Strukturen halt gibt. Es kommt ja dann auch dieser Mr. White, heißt der Mr. White in dem Film?
Wer
der
Wolf ist, heißt der, ne? The Wolf, I'm calling the Wolf.
The Wolf.
Und dann ist das genau, bekannte genau. Meme von Samuel L. Jackson entstanden, das ich jetzt nicht zitieren werde an der Stelle.
Okay, auf jeden Fall heißt er, glaube ich, Mr. White, also der Schauspieler heißt Mr. White im Reservoir Dogs, ne? Harvey Keitel.
Genau.
Ja. Ja. Genau, Wolf. Da hatte ich nämlich auch anfangs gedacht, weil du ja gerade die überschneidenden Universen nanntest, dass das derselbe ist.
Ja, ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist. Muss ich nochmal nachgucken.
Bin ich mir jetzt auch nicht. Naja, kommen wir aber wieder auf den Film zurück. Ich finde den auf jeden Fall richtig großartig. Ich finde, es gibt wenige Filme, die so unterhaltsam sind wie Pulp Fiction und die man auch immer wieder gucken kann. Es ist mir schon häufig passiert, dass der irgendwie im Fernsehen lief, ich dann da so vorbeigesäppt habe und ich mir mal einfach so eine halbe Stunde davon reingezogen habe, weil man halt irgendwie ist so dieses Feeling direkt wieder da. Es kommt natürlich auch durch den Soundtrack, der großartig ist, auch ganz viele tolle Klassiker drin, und ja, viele so Surf-Sachen. Man kennt ja zum Beispiel sicherlich Surf Rider oder Mizzaloo, ja. die ja sehr präsent sind in dem Soundtrack. Und ich finde, dadurch hat er so ein ganz eigenes, wirklich sehr, sehr cooles Feeling.
Ja, auch die Chemie zwischen den Darstellern, natürlich gerade zwischen Vincent Vega und
Mia Wallace.
Genau, die ist verdammt gut, auch zwischen den beiden Gangster natürlich. Wie heißt nochmal der
Jules Winfield.
Genau, Jules Winfield. Ja, das ist einfach. Es ist wirklich, du hast recht, der Wiederschauwert ist enorm hoch bei dem Film, das stimmt schon.
Ja. Und ich finde auch einfach einen Film, an dem man nicht, also außer jetzt vielleicht der Episodenhaftigkeit, wenn man das nicht so gerne mag, aber eigentlich nichts aussetzen kann.
Ja.
Und Bruce Willis ist ja da auch so, hat ja auch eine richtig große Rolle als Boxer, Butcher ist er, glaube ich, in dem Film.
Butch weiß er, genau, ja. Ja.
Ja. Was ich immer irgendwie so nie richtig auf dem Schirm habe, wenn ich an den Film denke. Also man
das dabei ist, man oft, dabei ne? hat er ja auch richtig ikonische Szenen. Also
ja, ja.
auch in so Szenen, die richtig bekannt sind aus dem Film, ist er ja, ja. dabei.
Ja.
Tja, aber.
Weil da sieht man ja auch, wie schnell Tarantino so ein große, namhafte Schauspieler rankerren konnte.
Um sich geschart hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wirklich großartiger Klassiker, aber auf jeden Fall untypischer Gangsterfilm und ich finde wirklich sehr verschieden zu den meisten, die wir jetzt vorher genannt haben.
Ja.
Richtig, und zwar auch aus einem wichtigen Grund. Und zwar, Robert De Niro spielt nicht mit.
Nee, das stimmt. Das unterscheidet ihn, ja.
Ja. Anders als in dem nächsten Film, auf den ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte. Da haben wir nämlich das große Aufeinandertreffen der beiden meist ja, meistgenannten Schauspieler in diesem, in diesen beiden Folgen, würde ich sagen.
In diesem und Podcast zwar, einfach.
Ja, in dem gesamten Podcast meinst du, in der gesamten Reihe bisher.
Ja, in Lichtspielhaus einfach.
Das kann gut sein, müsste man mal zählen.
Müsste man mal zählen, ja.
Kommt vermutlich hin, und zwar natürlich also Robert De Niro.
Also an mir liegt's nicht.
Robert De Niro und Al Pacino, die treffen nämlich zusammen in Heat von 1995 von Michael Mann. Genau, und zwar...
Heißt er nicht Michael Mann?
Ne, der heißt Michael Mann, das ist ein Amerikaner.
Ah.
Er, hat sicherlich vielleicht deutsche Ancestors, aber ist ein Amerikaner. Auf jeden Fall geht es in dem Film um einen Cop, der gespielt wird von Al Pacino, also Al Pacino diesmal auf der guten Seite, der einen sehr, sehr cleveren Gangster jagt, und zwar Neil McCauley, der von Robert De Niro verkörpert wird, und zwar in Los Angeles, der Stadt, in der eigentlich die meisten Filme von Michael Mann spielen, weil Michael Mann es auch immer wieder schafft, diese Stadt unfassbar geil zu inszenieren. Also die Filme von dem haben meistens einfach so eine richtig, richtig geilen Vibe, und L.A. wird einfach großartig dargestellt in allen seinen Filmen, besonders bei Nacht, und in diesem ist es nicht anders. Genau, und der Film überstreckt sich halt so ein bisschen über dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Al Pacino und Robert De Niro, das sich immer weiter zuspitzt. Und für mich ist das, glaube ich, tatsächlich der beste, wenn man ihn so nennen will, Actionfilm überhaupt.
Das ist eine Ansage.
Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen.
Was?
Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Es tut mir leid, ja.
Nein.
Ich habe einfach Heat nicht gesehen, ja, tatsächlich.
Du hast Heat nicht gesehen?
Noch nicht gesehen.
Das hätte ich jetzt nie erwartet. Also bei deinem Fable für Gangsterfilme hätte ich das jetzt niemals erwartet.
Ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe mir auch schon oft gesagt, jetzt gucke ich den. Und ich kenne natürlich auch diese Straßenschießerei-Szene und so. Ja, aber ich habe den einfach noch nicht gesehen. Irgendwie ist es bisher noch nicht dazu gekommen.
Aber Moritz, du hast ihn gesehen.
Boah, ich traue mich gar nicht, auf die Frage zu antworten.
Oh. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge Lichtspielhaus.
Das war's.
Na gut, dann möchte ich da gar nicht viel vorwegnehmen, weil am besten geht man da auch blind rein in den Film, außer dass man halt weiß, worum es so grob geht, das haben wir jetzt schon gesagt. Aber ich möchte da gar nicht viel vorwegnehmen. Guckt euch den beide an und auch an alle Zuhörer da draußen, und irgendwann machen wir dann eine Heat-Special-Folge.
Okay, jetzt hast du es angekündigt, dann müssen wir es jetzt machen, ja.
Ja, mit einer sehr jungen Natalie Portman übrigens auch, als Stieftochter von Al Pacino in dem Film, die auch eine ziemlich tragende Rolle spielt. Aber ich gehe da nicht weiter darauf ein, für mich, wie gesagt, der beste Actionfilm, obwohl ich sagen muss, dass ich Actionfilme eigentlich nicht mag, aber den auf jeden Fall schon. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir mit Filmen weiter, die ihr auch beide, hoffe ich mal, beide kennt. Und zwar wieder mit Martin Scorsese. Da würde ich jetzt mal das Wort übergeben. Ich habe jetzt so lange gelabert. Kai, ich glaube, du findest diesen nächsten Film auch noch mal ein bisschen besser, als ich den finde. Und zwar The Departed.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den noch ein bisschen besser finde, als du den findest. Das werden wir ja hoffentlich jetzt herausfinden. Bei unserem nächsten Film handelt es sich auch wieder um einen Scorsese-Film mit einem grandiosen All-Star-Cast, unter anderem mit Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Vera Farmiga und Martin Sheen. In diesem Film aus dem Jahr 2006, das finde ich nämlich ganz interessant, tatsächlich, wagt Martin Scorsese sich mal in ein bisschen ein anderes kriminelles Milieu, nämlich, sehr untypisch für ihn, behandelt dieser Film die irische Mafia, also die irischstämmige organisierte Kriminalität in den Vereinigten Staaten, in Boston. Genau, in dieser Gegend, in der Stadt war die irische Mafia historisch auch tatsächlich am verbreitetsten. Und The Departed erzählt eben die Geschichte von jungen Männern, zwei jungen Polizisten. Der eine, der eben gespielt von Leonardo DiCaprio, als Undercover-Polizist in die kriminelle Organisation des Mafia-Bosses Frank Costello, gespielt von Jack Nicholson, eingeschleust wird. Und der andere Polizist, der als Ratte, als Informant für eben jenen Mafia-Boss in der Polizeieinheit spitzelt. Und ja, so ist der Film eben irgendwie wahnsinnig spannend und sehr atemlos, immer diese Jagd auf die Spitzel auf beiden Seiten. Sehr, sehr nice auf jeden Fall auch. Ich finde, The Departed hatte auf jeden Fall einen ganz anderen Look, so eine ganz andere Optik als vorangegangene Scorsese-Filme, die wir bisher hatten, was, denke ich, auch mal ein bisschen dem anderen Setting zugrunde liegt. Und das ist, glaube ich, noch bemerkenswert. Christopher, da kannst du mich jetzt vielleicht korrigieren. Es ist, glaube ich, eine Adaption eines Films aus Asien, aus Hongkong, aus dem Jahr 2002.
Das ist richtig. Von Infernal Affairs.
Ah ja.
Ich sage ja häufig, dass ich ein großer Fan von dem asiatischen Kino bin. Mhm. Und die haben eigentlich in jedem Genre immer viel innovativere Filme als wir hierzulande. Oder auch in den USA. Aber hier hat sich Martin Scorsese das Konzept dahinter mal abgeguckt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt ein 1:1 Remake ist. Ich muss gestehen, ich habe das Original auch noch nicht gesehen, leider. Aber eben dieses Konzept, dass man halt quasi zwei Protagonisten verfolgt. Der eine halt die Ratte von der Polizei in der Mafia-Organisation und der andere eben aus der Mafia-Organisation die Polizei infiltrierend. Dieses Gegenspiel, was den Film ja auch super spannend macht.
Also es ist quasi der Film zum Symbol Yin und Yang, ne? Also der schwarze Punkt im Weißen und umgekehrt. Das ist natürlich schon einfach ein gutes Konzept, ne? Und
das ist auch.
Ich finde auch. Also klar, es ist natürlich jetzt vielleicht nicht seine Idee gewesen, aber ich finde so ein bisschen Inspiration, kann man sich immer mal irgendwo holen, ne?
Ja, ist halt einfach.
Und der Film ist halt einfach. Ja, bitte?
Ist halt einfach ein Remake, ne?
Das wusste ich nicht.
Ja, ist ein Remake, aber wie gesagt, der andere, also was heißt ein Remake? Das Setting ist ja komplett anders erstmal. Also es ist ja keine irische Mafia in dem Film.
Ja, nein, gut.
Ja nicht in Boston.
Gut, okay,
so
aber ich
die
glaube,
Charaktere
es ist schon,
sind komplett anders.
Es ist schon allgemein bekannt, ich wollte nur das aufgreifen, es ist, glaube ich, schon allgemein bekannt, dass er sich, also dass er praktisch das Drehbuch übernommen hat von dem Film und dass es nicht inspiriert ist davon, aber ist auch letztendlich
die Handlung, egal eigentlich. Die Handlung, also die Charaktere sind halt schon noch anders natürlich,
okay.
Aber die Handlung ist, ist so.
Ja, genau. Alles gut, wollte ich jetzt auch gar nicht so dran aufhängen, alles gut.
Ja, aber auf jeden Fall ein fantastischer, sehr, sehr spannender Film. Ich hatte ja gerade gesagt, ich dachte, du wärst ein größerer Fan von dem als ich. Ich habe gerade nochmal nachgedacht und ich muss sagen, der Film ist halt wirklich, wirklich unfassbar gut. Also der ist halt so unfassbar spannend inszeniert, halt dieses ganze Zwischenspiel zwischen den beiden, dass halt der eine herausfinden will, wer der andere ist,
genau.
Und so weiter. Das ist halt wirklich genial. Und Matt Damon und DiCaprio auch wirklich unfassbare Performances. Mhm. DiCaprio ist ja sowieso immer super. Matt Damons beste Rolle vielleicht. Kann man sagen, auf jeden Fall Mark Wahlbergs beste Rolle in diesem Film.
Ja, das auf jeden Fall. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen.
Ja. Was ist mit Ted 2?
Stimmt, das ist auch ein
Da reden wir dann in einer anderen Spezialfolge nochmal drüber.
Genau. Nee, aber stimmt schon. Ist auf jeden Fall einfach so ein bisschen wie das Spiel, wie der Film zum Spiel Among Us, so ein bisschen nur mit zwei Teams parallel. Nein, wie ich schon sagte, also unfassbar spannend und auch auch schön, ich finde, der ist einfach sehr, sehr unvorhersehbar. Das mag ich richtig annehmen.
Ja, auf jeden
also,
Fall.
Also bis zur letzten Szene wirst du quasi überrascht und das ist echt stark.
Und auch, ja. Also ich finde auch, er ist wirklich, der ist sehr stabil, ist halt ein super starker Film irgendwie. Wenn er jetzt von einem anderen Regisseur wäre, könnte es auch gut und gerne der beste des Regisseurs sein. Und es ist halt immer so schwierig bei Scorsese, wenn man das dann gleich gedanklich irgendwie, also abgleicht so mit Goodfellas oder Taxi Driver, jetzt ne, außerhalb des Gangsterfilms vielleicht. Aber natürlich trotzdem wirklich ein total solider, sehr, sehr starker Film, zweifelsfrei. Vielleicht noch eine Fun-Trivia nebenbei. der von Jack Nicholson verkörperte Mafia-Boss, der im Film Frank Costello heißt, ist, also das ist der wirkliche Name eines Mafia-Bosses, der aber wieder italienischer Abstammung war, also so ein typisch italo-amerikanischer Mafia-Boss, Frank Costello. Ja, der einer der einflussreichsten und bekanntesten Mafiosi in den USA, so in den 40er, 50ern war. Aber sonst hat er eben mit Jack Nicholsons Figur nichts gemeinsam, außer des Namens.
Ah ja.
Jack Nicholsons, jetzt vielleicht noch eine Fun-Trivia. Jack Nicholsons Figur in The Departed ist ja nämlich eher angelehnt an den tatsächlichen irischen Mafia-Boss Whitey Bulger, den, Chris, ich bin mir sicher, du erinnerst dich, wir natürlich auch aus dem damals sehr gefeierten Film mit Johnny Depp Black Mass kennen. Den finde ich aber richtig schlecht, den Film.
Der auf jeden Fall nicht unbedingt zu empfehlen ist. Also nee. Auch natürlich ein Gangsterfilm, der ja auch vielleicht so ein bisschen ja im Fahrwasser fährt von den Scorsese-Filmen.
Ja.
Aber da definitiv nicht herankommt, Johnny Depp erkennt man nicht wieder in dem Film. Also seine Performance ist vielleicht noch das Beste, aber sonst ist der Film nicht zu empfehlen.
Nee, absolut nicht. Wollen wir jetzt auch gar nicht mehr Worte dran verschwenden. Nur eben, dass diese von Jack Nicholson hier gespielte Figur angelehnt ist an diese Person, diese reale Person. Ich glaube, der hat sogar bis dieses Jahr gelebt noch. Und zu Black Mass eine Sache noch. Wie hieß es nochmal? Wer ist tot? Johnny?
John.
Ja, John. Junge, John ist tot. Ja.
Ja.
So viel dazu.
Kleine Anspielung daran, weil in diesem Film wirklich, glaube ich, 11 oder 12 Charaktere John heißen und in einer bestimmten Szene wird dann irgendwem mitgeteilt, John ist tot und man weiß überhaupt nicht, wer gemeint ist.
Ja, finde ich sehr, sehr amüsant. Aber den auf jeden Fall nicht gucken, im Gegensatz zu The Departed.
Und zu unserem letzten Film in unserer kleinen Odyssee, auf den wir noch eingehen wollen. Und das ist natürlich auch der neueste Film unter denen. Und da machen wir jetzt noch mal einen ordentlichen Sprung bis ins Jahre 2019 zu The Irishman. Der Film, mit dem Martin Scorsese eigentlich sehr konsequent sein Werken im Mafia-Genre zum Ende gebracht hat, kann man sagen. Oder, Kai?
Ja, zweifelsohne. Also, ich meine, wir wissen ja nicht, was uns jetzt mit seinem nächsten Film, der ja schon in Arbeit ist, erwartet. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass er da so den Bogen seiner Gangsterfilme, den er vielleicht in Goodfellas begonnen hat, also gut, nicht richtig begonnen hat, aber ich finde, der Film hat auf jeden Fall einige Parallelen zu Goodfellas und einige Inhalte, die in Goodfellas zentral sind, werden hier eben konsequent zu Ende geführt.
Oder eben auch im Casino, ne? Wir haben wieder den Cast von Robert De Niro, Joe Pesci und auch Al Pacino dabei, die in diesem Film halt schon, und Harvey Keitel übrigens
auch. Harvey Keitel ist auch dabei wieder, ja, genau.
Man könnte echt meinen, es gibt nur die vier, so die für sowas in Frage kommen. Das ist irgendwie echt merkwürdig.
Ist schon krass, ja, wie oft die tatsächlich dann in solchen Filmen mitspielen. Auf jeden Fall, die halt alle gealterte Versionen von tatsächlich existierenden Leuten spielen. Robert De Niro spielt einen irischen Gangster, der aber, meine ich, in der italienischen Mafia als Hitman arbeitet.
Genau.
Ist es richtig?
Das ist richtig, ja. Es spielt Frank Sheeran, der aber dementsprechend ähnlich wie Henry Hill in Goodfellas nie vollwertiges Mitglied werden kann. Ja, aber der auch so ein Associate ist, also genau, halt ein Berufsverbrecher, der sich eben in diesen Kreisen der italienischen Mafia bewegt.
Genau. Joe Pesci spielt den Russell Buffalino. Buffalino, genau. Der so, sag ich mal, der Kontaktmann von dem ist, ne? Also über den kommt der halt so in diese Familie rein. Und arbeitet dann halt auch häufiger für ihn, wird dann so der Hitman und man sieht das so ein bisschen, wie das alles so angefangen hat. Man sieht dann Robert De Niro, Joe Pesci und die ganzen Leute in tatsächlich technologisiert verjüngerten Formen, für die der Film ja auch, sag ich mal, hauptsächlich deswegen für Schlagzeilen gesorgt hat, durch diese ja wirklich sehr aufwendige Technik, deswegen war der ja auch ziemlich, ziemlich teuer, um eben diese Leute nochmal ihre jüngeren Versionen porträtieren zu lassen. Und genau, man sieht das dann auch so ein bisschen, wie das alles angefangen hat, wie das immer brutaler wurde und wie skrupellos er dann geworden ist. Aber im Gegensatz zu Goodfellas, oder nochmal, um Mautz ja auch nochmal kurz ins Boot zu holen, Mautz hatte, du hattest den ja nicht gesehen, richtig?
Nee, der, nee, genau. Ja, da hat mich noch nicht so angesprochen. Also der ist auf meiner Watchlist auf jeden Fall, aber ist natürlich auch ein ganz schönes Brett, ne?
Ja, 3 Stunden und 50 Minuten geht er, glaube ich, ne?
Ja, der geht fast 4 Stunden, ja.
Ja, auf jeden Fall ein wahnsinnig langer Film. Ja, 209 Minuten. Sehr, sehr langer Film natürlich. Und wenn du ja schon sagtest, dass du mit Goodfellas und Casino jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen kannst, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, warum du den bisher noch nicht gesehen hast.
Also Goodfellas fand ich schon nice. Also
ja.
Das,
aber eben nicht so wahnsinnig viel wie Kai oder ich jetzt zum Beispiel.
Ja gut, das gilt aber bei mir fürs gesamte Genre. Also
ja, ja.
Das hat man ja schon
jetzt. Außer Tarantino.
Ja, aber da hast du recht. Aber da wurde auch schon gesagt, dass, ne, wie man das jetzt ins klassische Gangster-Genre reinsortiert, die sind da eher auf die Charaktere fokussiert und auch sehr kleine Dimensionen, sag ich jetzt mal. So ein kleiner Raub ist ja nichts gegen die Verbrechen, die der Clan von dem De Niro wahrscheinlich in dem Film verübt, denke ich jetzt mal. Ich habe ihn ja nicht gesehen.
Genau, denn Christopher, du warst ja gerade so ein bisschen bei der Handlung noch. Wenn wir jetzt noch darauf eingehen kurz, was da Al Pacinos Rolle ist, der den, wie nennt man es, den Gewerkschaftsboss, genau. Also
Gewerkschaftsführer.
Den Gewerkschaftsführer, der größten Trucker-Gewerkschaft, den Union-Chef halt, Jimmy Hoffa spielt, der also wirklich eine überaus prominente und sehr politisch einflussreiche Persönlichkeit in den USA war, über die 50er Jahre bis in die 70er Jahre. Ja, und genau, ein zentraler Handlungsaspekt des Films The Irishman, der eben auch auf wahren Begebenheiten basiert, ähnlich so wie Goodfellas, gibt es da ein paar Dinge, die nicht ganz akkurat sind, aber eben das grobe Handlungsgerüst ist basiert auf dieser wahren Begebenheit, ist eben der zentrale Handlungspunkt, der mysteriöse Tod oder beziehungsweise das Verschwinden des Union-Chefs Jimmy Hoffa, das auch bis heute ein Cold Case ist, also nicht aufgeklärt ist und da hat es keine Anklagen oder Festnahmen gegeben in dem Fall.
Richtig, genau. Aber man sagt ja, dass es da wohl jemanden gab, der dem das erzählt wurde von eben dem Hauptcharakter dieses Films, Frank Sheeran. Wir wollen jetzt natürlich nicht genauer darauf eingehen, wie das jetzt hier in dem Film erzählt wird, aber wir sehen auf jeden Fall Frank Sheeran am Ende des Films oder zum Ende hin, ich glaube es ist sogar, sagen wir mal, die letzte Stunde, wie er als sehr alter Mann halt quasi komplett vor den Scherben seines Lebens ist. Und das finde ich auch eigentlich den interessantesten Aspekt an dem Film. Und das ist auch der Grund, sag ich mal, warum ich den jetzt hier oder wir den jetzt hier als letztes besprechen und warum ich finde, dass es ein guter Abschluss ist. Nebenbei natürlich der Tatsache, dass er der neueste von diesen Filmen ist. Aber ich finde, dieses Ende oder die letzte Stunde des Films zeigt einfach wunderbar, wie Scorsese mit diesem Genre abschließt.
Ja, absolut. Es ist wirklich, also wirklich das sprichwörtliche letzte Kapitel eigentlich in Scorseses Gangsterfilmgeschichte. So kann man es auf jeden Fall betrachten und finde ich, in der Hinsicht ist der Film dann auch wieder perfekt, weil er ist wirklich sehr, sehr langatmig und auch sehr, also das klingt jetzt so hart, wenn man das sagt, aber so sehr wenig unterhaltsam eigentlich. Sondern er ist wirklich so eine sehr schwere Charakterstudie, auch nochmal in einer anderen Art irgendwie als der Pate, finde ich. Da muss man sich wirklich drauf einlassen. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn der viele Zuschauer irgendwie abschreckt. Weil ich glaube, um The Irishman wirklich richtig gut zu finden, muss man auch schon ein ziemlicher Genre-Liebhaber sein, sage ich jetzt einfach mal. Also ich kann auf jeden Fall auch voll verstehen, warum man den nicht gut findet oder auch den Hype, den der generiert hat oder die Kritikerliebe irgendwie, wenn man das nicht nachvollziehen kann. Aber so, wenn man den wirklich aus dem Gesichtspunkt, den du gerade angesprochen hast, betrachtet, so als im Schlusskapitel ja von Scorseses Beziehung mit dem Gangsterfilm, dann ist er wirklich, also dann erreicht er halt ein ganz anderes Level, finde ich, wenn man ihn betrachtet aus der Perspektive.
Auf jeden Fall. Also ich fand, als wir haben ja gemeinsam im Kino gesehen damals.
Genau.
Das ist ja eigentlich ein Film, der bei Netflix veröffentlicht wurde. Er hatte aber so einen Limited Run dann noch bekommen im Kino.
Genau.
Wo er von einigen wenigen Ausgewählten dann noch gezeigt wurde. Und im Kino hatte ich da so eine richtige, sag ich mal, augenöffnende Experience. Also ich dachte mir auch dann irgendwie bei dem Film häufiger so, ja, habe ich aber schon besser gesehen von Scorsese oder so. Hat er schon mal unterhaltsamer gemacht. Aber am Ende habe ich dann verstanden, warum er den Film genauso inszeniert hat. Um nämlich komplett, ja, wie du schon sagtest, mit diesem Genre also abzuschließen und um noch ein finales Fazit, sagen wir mal, zu ziehen, durch die Augen dieser Charaktere und durch die Geschichte von Frank Sheeran ist er jetzt, ne?
Genau, ja.
Genau. Ja, und der Adaption des Buches I Heard You Paint Houses heißt es, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, weil Painting Houses ist ja so ein Synonym, glaube ich, für Auftragskiller, ne?
Genau, also sagt man so, dass das in der Zeit so ein Slang-Term war, genau, ja.
Richtig. Also, wie Martin Scorsese einfach komplett mit diesem Gangster-Mythos abschließt, und das, finde ich, ist dafür der perfekte Film. Also, wenn man sich für Gangsterfilme, für das Genre interessiert und den Film noch nicht gesehen hat, ich finde, es ist ein wunderbarer Schlusspunkt, der das Ganze einfach, ja, komplett abrundet. Und ich habe auch, glaube ich, nach dem Film gesagt, jetzt muss es eigentlich nie wieder einen Gangsterfilm geben.
Ja, voll. Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil es ist wirklich so, in Goodfellas passiert das zwar gegen Ende auch, aber in The Irishman eben nochmal ganz anders. Und auch dieser Punkt, weswegen wir uns ja auch mit entschlossen haben, diese Folge zu machen, diese Faszination des Gangsterfilms und des Lebensstils, der in so vielen Filmen, die wir jetzt hier aufgezählt haben, so unterschiedlich dargestellt wird. Mal drastischer, mal irgendwie entfremdeter und unterhaltsamer, wird halt in The Irishman wirklich komplett entzaubert. Und ich finde, da hat man wirklich dann auch gar keine Lust mehr da drauf, einfach.
Ja, richtig, auf jeden Fall. Es zeigt einfach so auch die existenzielle Sinnlosigkeit dann letzten Endes von so einem Leben.
Ja, genau, also, ja.
Ich meine, bei Goodfellas hat man ja, ohne das Ende jetzt vorwegzunehmen, man sieht auch schon Konsequenzen aus dem Ganzen, aber man sieht ja jetzt nicht unbedingt irgendeine Reue oder so da drin.
Nee, weil Henry Hill ja selber zum Ende, ist jetzt, glaube ich, nicht Spoiler-Territory, ja eigentlich auch nur bereut, dass es zu Ende ist.
Richtig, genau. Und während man halt in diesem Film halt wirklich, das finde ich halt das Spannende dann. Es ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ich würde sagen, wir können das schon vorwegnehmen. Einfach um nochmal, ja, auch zu zeigen, warum der Film so großartig ist. Und zwar, du siehst halt diese ganzen Leute, Robert De Niro und Joe Pesci und Harvey Keitel und so, halt am Ende im Altersheim. Wie sie halt im Altersheim sind, wie sie gar nichts mehr können und wie sie halt dahin raffen.
Genau, Joe Pescis Figur, glaube ich, dann auch in einem Dialog sagt, dass er irgendwie nicht mehr alleine auf die Toilette gehen kann oder so. Ja, wirklich.
Ja, und das halt von diesen Leuten, die einfach so ihr ganzes Leben darauf gebaut haben, dass sie so diese starken Persönlichkeiten sind und die ganze Zeit halt so, ich bin der Mächtigste und so, und diesen Machtkampf die ganze Zeit
durchgeführt haben. Genau, das Zentrum des Lebens eigentlich ist, die Kontrolle auszuüben, die totale Kontrolle zu haben über Leben und Tod auch eigentlich, genau.
Richtig. Und deswegen finde ich gerade diese letzte Stunde besonders impactvoll, besonders wenn dann, und da spricht dann Martin Scorsese nochmal zu den Zuschauern, wenn Frank Sheeran dann sagt, lassen Sie die Tür noch einen kleinen Spalt offen.
Ja, tatsächlich, ja. Auf jeden Fall ganz grandios. Und ich finde, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss für uns nochmal also ne, ich will jetzt nicht so auf Krampf so einen gesellschaftlichen Mehrwert reinbringen, aber ich finde es gerade sehr passend, weil wir jetzt so viel halt darüber gesprochen haben, was uns so gefällt daran, an diesen Gangsterfilm und so, aber The Irishman zeigt halt dann auch, ne, haben wir jetzt auch gerade schon gesagt, dass das halt, also das sind ja höchst gewalttätige, abscheuliche Verbrecher, die meisten Hauptfiguren in den Gangsterfilmen, die wir jetzt besprochen haben, egal wie gut der Film ist, irgendwie. Und ja, du hast es, glaube ich, gerade gesagt, The Irishman zeigt halt dann letztendlich diese, also diese Sinnlosigkeit und diese Leere, die dann übrig bleibt, wenn man eigentlich ja so ein Leben geführt hat dann am Ende.
Richtig, genau. Und deswegen finde ich ein perfekter Abschluss nicht nur für das Genre, sondern auch für unseren heutigen Podcast oder für diese Doppelfolge des Podcasts. Ja. Ja, Moritz, hast du noch abschließende Worte dazu?
Also ich glaube, besser kann man es eigentlich nicht sagen.
Kai, wie sieht's mit dir aus?
Nee, ich habe auch alles gesagt.
Alles klar, es ist alles gesagt, es ist alles getan. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit uns hier auf diese kleine Odyssee durch die Filmgeschichte zu gehen. Können wir ja gerne nochmal mit anderen Genres auch machen. Aber ich finde, gerade beim Gangster-Genre hat es sich jetzt halt super angeboten, weil das halt wirklich diese einzelnen großen Pfeiler, sag ich mal, im amerikanischen Film sind, die man da durchgehen kann und wo man auch wirklich die Entwicklung dessen sieht und ja, The Irishman jetzt eigentlich ja auch wirklich das perfekte Ende dazu ist. Ja, ich hoffe, wir konnten euch unterhalten. Ich hoffe, wir konnten euch einige Tipps mit auf den Weg geben für Filme, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Oder halt auch euch zum Nachdenken anregen über Filme, die ihr bereits gesehen habt. In dem Sinne.
Ja, bis zum nächsten Mal und macht's gut bis dahin.